Ja, für mich, okay, jetzt ist der Ton da. Also, wir haben vorher schon gehört, dass Pfingsten heute ist und dass wir uns da freudig dran erinnern, dass der lebendige Gott seinen Geist gesandt hat und dass er eben damals auf die Nachfolger Jesu kam und dass er sie auch sprachfähig gemacht hat. Wir haben jetzt vorher gehört, dass es der Tröster ist und wir wissen, der Geist hat unterschiedliche, ich sag mal, Funktionen oder Aufgaben. Aber eine Sache, die mir wirklich sehr wichtig ist, er macht uns auch sprachfähig, dass wir reden können von Jesus, von der rettenden Botschaft und dass es andere verstehen können. Und darum ist mein Thema für heute von Jesus reden. Das habe ich jetzt nicht selber erfunden, sondern wir sind in der Gemeinde vom Christusbund und im Predigtplan vom Christusbund ist eben heute das Thema von Jesus reden über die Verse im 1. Petrus 3, Vers 8 bis 22. Und ich fand das wirklich ermutigend und eine gute Erinnerung und deshalb möchte ich euch das heute einfach auch ans Herz legen, von Jesus reden. Und ich lese uns die Verse aus dem 1. Petrus 3, Vers 8 bis 22. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Ihr dürft natürlich auch gerne einfach zuhören. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn ich jetzt so viele Verse lese, dass Gott spricht durch sein Wort. Da muss ich nicht mal was dazu sagen. Aber ich darf nachher noch was dazu sagen. Ab Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Herr Jesus, jetzt bitte ich dich einfach herzlich, mach du uns still und rede du. Vorhin habe ich gesagt, dass wir uns an Pfingsten daran erinnern möchten, dass der Heilige Geist auf die Nachfolger Jesu kam und dass er sie befähigt hat zu reden. Und einer, der da mit dabei war, das war Petrus. Und Petrus schreibt hier in den Petrusbriefen eben zu Judenchristen, aber auch zu Heidenchristen, die, ja, ich sage mal, in der heutigen Türkei größtenteils eben im Osten sich da befanden zu der Zeit. Und ich finde den Petrusbrief einfach stark, weil er uns an die Grundlagen unseres Glaubens erinnert, aber er erinnert uns auch, wie wir umgehen sollen, umgehen miteinander, umgehen in unterschiedlichen Situationen. Und wenn ihr da in den Versen weiter nach vorne geht, da in den Kapiteln, dann geht es da drum, wie verhält sich denn ein Jesus-Nachfolger gegenüber dem Staat? Wie verhält sich denn ein Jesus-Nachfolger bei seiner Arbeit, bei seinem Arbeitgeber, würde man vielleicht heute sagen, damals waren es Sklaven. Da ist die Rede von, wie verhält sich der Sklave zu seinem Herrn? Und wir lesen, wie ist denn der Umgang in der Ehe? Wie sollen wir denn da miteinander umgehen? Und so hat der Text heute angefangen, endlich, schließlich, da geht es darum, wie sollen wir in der Gemeinde miteinander umgehen, als Jesus-Nachfolger? Wie sollen wir aber auch mit Außenstehenden umgehen, mit Nachbarn, mit Verwandten, mit Bekannten, mit Unbekannten? Und ich habe uns heute der Einfachheit halber drei Punkte mitgebracht. Ich habe es genannt, das kleine ABC, um von Jesus zu reden. Und dahinter verbirgt sich A wie ansprechend, B wie bereit und C wie christusorientiert. Ihr dürft euch gern andere Brücken bilden, aber ich fand es jetzt gut. Vieles ist für uns Erinnerung, was ich heute sage, vielleicht auch Ermahnung. Und da ist immer gut, wenn man so ein einfaches Bild hat und sagt, was hat er da nochmal gesagt? A, B, C. Okay, also, ich möchte anfangen mit ansprechend. Da bewege ich mich in den Versen 8 bis 11. Und ich habe gerade gesagt, da fängt es an mit endlich, schließlich. Und dann kommt die Hammeransage, seid alle. So, ha. Das heißt, seid alle, sind wir alle gemeint? Ich auch. Ja, wie soll man denn sein? Interessant. Da fängt es an, gleichgesinnt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ah, das funktioniert ja nie, alle einer Meinung, einheitsfrei. Nee, ich finde es sehr spannend, wie andere Übersetzungen das auch formuliert haben. In der neuen Genfer Übersetzung, da heißt zum Beispiel, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet. Die Gemeinde, die Geschwister, ein gemeinsames Ziel, das man vor Augen hat und praktisch in dem übereinstimmt. Wo wollen wir denn hin? Was ist unsere Aufgabe? Wir wollen, dass Menschen von Jesus hören. Und genau darin, da soll man zusammenhalten, gleichgesinnt sein, auf der gleichen Grundlage, dem Wort Gottes, dass man Gottes Willen gemeinsam sucht. Ich fand es für mich nochmal einfach interessant zu sagen, seid alle gleichgesinnt, da muss ich jetzt nicht an mir selber erstmal rumdenken, sondern gleichgesinnt sein, da geht es immer um mehrere. Wenn ich gleichgesinnt sein möchte mit meiner Frau, dann muss ich mich mit ihr unterhalten, dann muss ich feststellen, was ist denn das Ziel? Was ist denn unsere Grundlage? Und das wünsche ich euch und uns, gleichgesinnt zu sein, geistliche Einheit zu haben. Dann geht es aber weiter, seid alle mitleidig. Das heißt, Mitgefühl haben, und bei Mitleid, da ist auch manchmal ein Stück dran, mitzuleiden. Und das ist mir wichtig, Empathie für den anderen zu haben, versuchen, aus sich rein zu versetzen in die andere Person. Die Bibel sagt uns an einer Stelle, dass wir mit den Fröhlichen fröhlich sind und dass wir weinen mit den Weinenden. Dem anderen Empathie entgegenbringen, zu sehen, wo steckt er denn gerade drin, und in der Situation mit ihm zu gehen. Dann geht's weiter, seid alle liebevoll. In geschwisterlicher Liebe, begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Jetzt habe ich es einfach, ich komme hier rein, ich darf da vorne was abliefern. Ich kenne nicht euer Gemeindeleben, aber ich darf euch trotzdem daran erinnern. Vielleicht ist es einfach auch schön, wenn jemand von außen kommt, überhaupt nicht weiß, was ist die Situation in der Gemeinde, und daran erinnern darf, geht liebevoll miteinander um. Ja, helft einander, tragt dazu bei, dass Wunden heilen, und ja, seid liebevoll, auch bei Eigenarten und bei Versagen von Geschwistern in der Gemeinde oder eben auch Besucher, die da sind. Seid alle, und ich sage das immer wieder, um einfach zu sagen, hey, alle, da bin ich auch dabei. Und da steht, seid alle barmherzig. Barmherzig sein, Barmherzigkeit üben, das heißt, man hat ein tiefes Mitgefühl, da kommt es wieder, gegenüber Schwachen, gegenüber Notleidenden. Und da darf man aktiv auch helfen. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich mich daran erinnert habe, hey, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir dürfen auch lernen, wir haben von Barmherzigkeit profitiert, weil Gott uns gegenüber barmherzig ist. Und deshalb dürfen wir auch untereinander barmherzig sein. Und jetzt kommt ein Wort, das finde ich einfach auch stark, seid alle demütig. Demütig in zwei Richtungen, untereinander, gegenüber Geschwistern, aber auch gegenüber denjenigen, die Jesus noch nicht kennen. Im Römer 12 steht, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Stell dich drunter. Nicht in einer falschen Art, aber in einer ehrlichen Art demütig sein. Und demütig auch sein gegenüber Gott. Demütig. Mir sind mal die Augen aufgegangen vor einigen Jahren in der Elberfelder bei den Versen im 1. Petrus 5. Da kennen wir alle den Vers 7, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Wenn ihr in dem Vers davor guckt, da steht da, so demütigt euch nun unter die starke Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet. Und das hat mich getroffen, weil ich dachte, wenn das ein Akt der Demut ist, wenn ich meine Sorgen Gott überlasse und nicht denke, ich muss das selber in den Griff kriegen, ich habe die Lösung, irgendwie werde ich das schon schaffen. Wenn das Demut zum Ausdruck bringt, sich unter Gottes Willen zu demütigen, indem ich alle meine Sorgen zu ihm werfe oder ihm abgebe, was für ein Vorrecht, dann will ich wirklich täglich Demut üben. Und das wünsche ich euch, demütig sein gegenüber anderen Personen, aber auch demütig sein gegenüber Gott. indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet. Da geht es weiter in unserem Text. Nichts Böses mit Bösem zu vergelten, heimzuzahlen. Der hat aber zu mir gesagt, dann mache ich es genauso. Der hat mich nicht gegrüßt. Dann sage ich dem jetzt auch nicht mehr, grüß Gott. Nee, diesen Kreislauf, die Spirale vom Bösen unterbrechen mit Gutem. Da heißt es auch nicht Beschimpfung mit Beschimpfung, ausgleichen, vergelten, sondern segnen. Segnet. Sprecht der Person Gottes Segen zu. Alles nur erdenklich Gute, das in Gottes Segen enthalten ist. Und ja, denkt daran, überwindet das Böse mit Gutem. Das ist die Botschaft, die Jesus auch sagt, die er selber auch vorgelebt hat. Segnet. Der nächste Punkt auf der langen Liste ist, keine Unwahrheiten reden, also nicht lügen, keine Gerüchte verbreiten. Wenn ich was nicht so ganz sicher weiß, dann ist es am besten, wenn ich es gar nicht weitertrage. Ich habe nur aufgeschrieben für mich, Fake News, alternative Fakten, dass wir da wirklich einfach geradlinig sind und eben keine Unwahrheiten oder Dinge weitersagen, von denen wir gar nicht wirklich wissen, was ist Tatsache. Dann steht da, abwenden vom Bösen. Das heißt jetzt nicht nur, lass das Böse, sondern wende dich ab, dreh dich rum, geh auf Distanz. Da sind wir aktiv gefordert, eine andere Richtung einzuschlagen. Und wenn wir wissen, wo das Böse auf uns lauert oder wo es uns immer wieder kriegt, dann heißt abwenden, wirklich sich umdrehen, auf Distanz gehen. Und manchmal in unserer heutigen digitalen Welt ist das Böse nur ein Klick weit weg. Aber ich möchte euch ermutigen, man kann sich auch abwenden mit einem Klick oder mit zwei. Und das dürfen wir immer wieder ganz neu auch praktizieren. Mir ist wichtig, wenn wir uns abwenden vom Bösen, neue Gewohnheiten entwickeln, dass wir auch jemanden haben, bei dem wir Rechenschaft abliefern. Mir hilft es persönlich, dass ich eine Zweierschaft habe. Na, auf der einen Seite natürlich mit meiner Frau, aber dass ich einen Freund habe, der ein paar Jahre älter ist als ich, der auch im Glauben steht und mit dem ich mich regelmäßig treffe, wo wir einfach über die Dinge auch sprechen dürfen, die uns Not machen, die uns Mühe machen, wo wir uns verändern möchten, wo wir mit Gottes Hilfe anders werden möchten. Und wie schön ist es, wenn die Person dann beim nächsten Treffen fragt, wie geht's dir jetzt eigentlich damit? Wenn ich das allein mit mir selber ausmachen würde, würde es wahrscheinlich keinen Wachstum oder Veränderung geben. Aber weil ich jemand habe, der mich auch fragt, du, wie geht's dir jetzt? Darf ich weiter dafür beten? Das hilft mir und das möchte ich euch als Empfehlung an der Stelle einfach weitergeben. In unserem Text geht es weiter mit Gutes tun. Gutes tun, nicht nur denken, sondern auch in die Tat umsetzen. Nicht nur davon reden, sondern wirklich tun. Und dann der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Frieden suchen und nachjagen. Wenn ich was suche, bin ich aktiv. Wenn ich was nachjag, dann bin ich aktiv. Dann kostet es mich auch Energie. Und nicht nur einfach denken, Frieden, ja, es wäre schön, wenn in der Ukraine Friede wäre, im Nahen Osten, wenn es Frieden wäre. Nee, Frieden, Frieden in unserer Familie, Frieden in unserer Gemeinde, Frieden in unserem Ort. Und da könnt ihr selber das einsetzen, wo es für euch vielleicht auch dran ist, Frieden zu suchen und dem nachzujagen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, boah, der Bernd, der haut hier so Punkte raus, ist ja unmöglich, versage ich immer wieder. Und genau das ist der Punkt an Pfingsten. Da werde ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Genau das ist doch der Punkt, dass diese Liste für jeden von uns unmöglich ist zu erfüllen und darin zu wachsen. Aber weil Pfingsten war und weil Gott, der Vater, den Heiligen Geist gesandt hat, deshalb ist es möglich, überhaupt das zu leben und da Veränderung auch zu erfahren. Aber ich komme nachher nochmal drauf zurück. Also A, ansprechend, ich glaube, wenn wir die Punkte, wenn wir darin uns üben und uns weiterentwickeln, dann ist es wirklich ansprechend auch für andere. Dann sagen die, hey, das ist mir jetzt aufgefallen, erklär doch mal. Und auch da kommen wir jetzt dazu. Ansprechend, da muss ich bei manchen Sachen noch gar nicht so viel sagen. Da kommt es drauf an, wie ich mich benehme, wie ich mich gebe, wie ich mich verhalte. Und dann kommt es hoffentlich zu einem Punkt, zu dem ich gleich noch was sagen werde. Also B ist eben der Buchstabe nach dem A, bereit. Da bewege ich mich jetzt so in den Versen 12 bis 17. Das erste ist vielleicht für euch jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Bereit sein, dass Gott sieht und hört. Im Vers 12, da heißt es, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Jetzt hoffe ich wirklich von ganzem Herzen, dass euch das eine Ermutigung ist und dass euch das nicht Angst macht. Weil man kann das in beide Richtungen sehen. Ich finde es ermutigend, dass Gott, der Herr, mit seinen Augen sieht, uns sieht, jeden Einzelnen sieht in seiner Situation, in seiner Not und dass er hört. Das steht hier vom Flehen. Also Flehen ist nicht jetzt ein normales Gebet, das ist wirklich ein ernsthaftes, leidenschaftliches, vielleicht sogar notvolles, leidendes Gebet. Flehen, er hört's. Und er kümmert sich. Vielleicht manchmal nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das wünschen würden. Und vielleicht manchmal auch nicht in der Art, wie wir uns das Ergebnis oder die Lösung vorstellen. Aber für mich ist das ein Trost, dass er sieht, dass er mich sieht und dass er auf mich hört, meine Worte, mein Flehen hört und dass er sich kümmert. Auf seine Art, und das möchte ich ihm auch überlassen. Aber es ist mir ein Trost und ich hoffe, dass es euch nicht Angst macht, weil ihr denkt, boah, der sieht mich immer und überall, der hört mich immer und überall. Vielleicht wäre uns das an mancher Stelle hochpeinlich, wenn wir daran denken würden, oh, das hat Gott gehört, das hat er gesehen. Ja, dann könnte man auch Angst kriegen. Aber ich finde es eine Ermutigung und ein Trost. Bereit, dass Gott sieht und hört. Aber da ist eben jetzt auch der Aspekt bereit, um Gottes Willen, um der Gerechtigkeit willen zu leiden. Ich möchte es wirklich deutlich sagen, hier geht es darum, dass jemand um Gottes Gerechtigkeit willen, darum, dass er Jesus nachfolgt, leidet und Konsequenzen erleidet. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Nöte und Krankheiten oder sonstiges, was über uns kommt, wo wir auch leiden, keine Frage. Aber hier geht es wirklich in dem Kontext und im Text darum, zu leiden, weil man das Gute tut. Zu leiden, weil man sich auf Jesus Seite stellt. Zu leiden, weil man die frohe Botschaft auch weitergeben möchte. Und dann eben auch Konsequenzen hat. Bei mir in der Ausbildung im letzten Jahrtausend, da war das für mich so ein Ding, bete ich jetzt vor dem Vesper oder nicht? Riskiere ich das jetzt, dass mich jemand anspricht oder nicht? Wenn ihr am Dienstag vielleicht wieder zur Arbeit geht oder im Bekanntenkreis und euch jemand fragt, ja, wo warst du denn am Sonntag? Sage ich dann im Gottesdienst, da war einer von Coworkers und der hat da eben von Coworkers berichtet und auch gepredigt. Oder sagt man, das Wetter war so schön, wir waren dann spazieren und Man klammert den Gottesdienst aus, weil man vielleicht denkt, ups, vielleicht hat es Konsequenzen. Und da möchte ich uns, euch ermutigen einfach, dass wir das bewusst auch in Kauf nehmen. Wir wissen, es hat Konsequenzen, wenn wir uns zu Jesus stellen, aber es hat auch die Konsequenz und die Chance, dass jemand überhaupt von Jesus hört, dass er überhaupt von der rettenden Botschaft was mitbekommt. Und ich denke, bei uns sind manchmal die Konsequenzen eher noch überschaubar. Ich habe es vorher in meinem Bericht erzählt von Muslimen, die eben Jesus als den Gottessohn anerkennen und akzeptieren. Das ist für einen Muslim eben normal nicht der Fall, dass er sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Ein Prophet, ja, da können sie alle mitgehen, aber nicht weiter. Und dann hat es Konsequenzen, wenn sie Jesus nachfolgen und ihn Herr sein lassen als den Gottessohn. Dann werden sie rausgekickt aus ihrem Familiensystem und haben große Nöte, Leiden. Aber ich möchte mit der Bandbreite eigentlich sagen, für jeden Christen hat es Konsequenzen, wenn er sich zu Jesus bekennt. Und es soll uns nicht Angst und Not machen, sondern das soll uns helfen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir damit rechnen. Da werden nicht alle nachher Beifall klatschen und sagen, prima, sondern da wird es einfach auch Konsequenzen geben. Im Vers 17 steht, da möchte ich kurz springen, dass es besser ist, wenn jemand Gutes tut und für das Gute leidet, als für Böses, das man tut. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, weil da steht sogar drin, freut euch, wenn das passiert, denn dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass ihr euch zu mir gestellt habt. Und ich weiß, das ist dann nicht immer leicht, aber ich denke, es darf uns daran erinnern, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir bekennen uns zu Jesus. Im Vers 14, da steht nochmal ganz ausdrücklich, fürchtet euch nicht vor ihrem Schrecken. Jetzt müsst ihr mir vergeben, da ist mir jetzt eingefallen, es gibt einen Fußballclub hier in der Nähe, da haben die Fans einen gewissen Spruch immer wieder parat. Da steht furchtlos und treu drauf. Ich denke, ihr wisst alle, wen ich meine. Und da dachte ich, krass, ein Fußballclub, Fußballfans, die reden davon, furchtlos und treu zu sein. Und wenn bei uns der Petrus im ersten Petrusbrief schreibt, dass wir furchtlos und unerschrocken sein sollen, dann bringt es uns durcheinander oder vielleicht manche von uns. Hey, wir haben einen Helfer, den Heiligen Geist, der uns genau dabei helfen möchte, dass wir furchtlos und unerschrocken sein dürfen. Seid nicht bestürzt, heißt da. Wie geht's denn, wie es bei den Fans vom VfB immer wieder funktioniert, das weiß ich nicht, wie die furchtlos und treu sein können auf Dauer. Gerade läuft es wieder super, aber vor ein paar Jahren, da habe ich sie bewundert, dass sie furchtlos und treu sind. Aber hier, für uns als Geschwister, als Jesus-Nachfolger, da steht drin, wie es funktionieren kann. Da steht nämlich, haltet den Herrn, den Christus, heilig im Herzen. Und ich möchte es jetzt nochmal auseinanderziehen und sagen, haltet den Herrn. Und jetzt frage ich uns, jeden Einzelnen, wer ist dein Herr? Wer ist der Bestimmer bei dir? Denn wenn wir drüber reden, den Herrn, den Christus heilig zu halten im Herzen, dann ist die Frage, wer regiert? Wer herrscht in meinem Herz? Was beeinflusst mich, meine Entscheidung nachher, nach dem Gottesdienst, in der nächsten Woche? Wer ist der Chef? Also hier erinnert uns Petrus ganz klar, haltet den Herrn. Und er macht klar, welchen Herrn, den Christus, Jesus Christus, heilig im Herzen. Das heißt, dass wir ja in seiner Gegenwart immer wieder leben möchten, dass wir uns an sein Wort halten möchten, dass wir uns ihm anvertrauen und dass wir ihm auch vertrauen. Ich denke, das bedeutet einfach, dass wir dafür sorgen, dass in unserem Herz immer wieder aufgeräumt ist, dass es da nur einen Herrn gibt und nicht verschiedene Herrchen, die uns auch immer wieder auf ihre Seite ziehen wollen, die uns erschrecken wollen auch und uns Furcht einflößen wollen. Also haltet den Herrn, den Christus, heilig in eurem Herzen. Gebt ihm Raum. Der nächste Punkt ist Rechenschaft der Hoffnung geben. Das fand ich wirklich eine starke Sache. Wir machen uns da manchmal Gedanken, ja, wie könnte ich denn jetzt jemand erreichen? Wie könnte ich jemand die frohe Botschaft von Jesus weitergeben? Und hier heißt's einfach mal so, sei bereit, wenn dich jemand fragt, dass du erklären kannst, woher kommt denn deine Hoffnung? Warum verzweifelst du gerade nicht in der aktuellen Weltenlage? Woher kommt deine Hoffnung? Und da seht ihr, das ist vielleicht hier in der Elberfelder ein bisschen kompliziert ausgedrückt, wenn man da Rechenschaft gibt über die Hoffnung. Das heißt für mich nichts anderes als von Jesus reden, weil er die Hoffnung ist in meinem Herzen. Und wann? Nur morgens, wenn wir fit sind? Nee, da steht jederzeit. Und wieder, ich frage euch und ich frage mich, sind wir bereit? Üben wir das auch ab und zu mal? Ich erinnere mich bei dem Üben immer noch dran, dass wir eine Fackelträger-Bibelschule besucht haben in England. Und wir, das war meine Frau und ich, und dann durften wir ein Lebenszeugnis aufschreiben, wie Jesus uns gefunden hat und seit wann wir ihm nachfolgen, was sich da geändert hat. Und dann ist mir aufgefallen, das habe ich nie vorher gemacht. Ich habe das nie vorher aufgeschrieben. Ich war nicht bereit, ich habe nicht geübt. Und dann war das ein großer Vorlesungssaal, es waren über 200 Bibelschüler. Und dann wurden, ich glaube, 2 oder 3 aus der Menge rausgepickt. Und ich habe gedacht, boah, hoffentlich trifft es nicht mich. Und da seht ihr, sind wir bereit? Sind wir bereit, von der Hoffnung zu erzählen? Und später waren wir dann in einer Gemeinde und haben da wirklich auch Jesus bezeugt. Wir sind von Tür zu Tür gegangen und ich dachte, was für eine Erleichterung, was für eine Freude. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mal was aufgeschrieben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir bereit sind. Nicht immer überlegen, wie kann ich dem anderen, wie kriege ich die Chance, sondern bereit sein, wenn die Chance kommt und der mich fragt, dass ich dann auch entsprechend eine Antwort geben kann und erklären kann, was mich trägt, wer mich trägt und wer meine Hoffnung ist. Ja, ich habe auf meinem Zettel auch noch aufgeschrieben, bei Rechenschaft geben, nicht Fragen beantworten, die gar nicht gestellt wurden. Und ein Zitat von einer jungen Frau in unserer Gemeinde, die mal gesagt hat, wir sollen die anderen nicht niederbibeln, sondern wir sollen ihnen erklären, was unsere Hoffnung ist. Und das möchte ich uns an dem Morgen auch weitergeben. Also die Hoffnung, unsere Hoffnung ist Christus in uns. Und da möchte ich nachher auch noch mal drauf zurückkommen. Ganz wichtig ist mir aber auch noch, da wird in dem Text erwähnt, wie soll das denn geschehen? Da wird noch mal darauf hingewiesen, der Ton macht die Musik sanft, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das heißt ruhig, gelassen, nicht rechthaberisch und ich muss das Argument gewinnen und ich muss jemand überzeugen, nee, sanftmütig. Und mit Ehrerbietung, das heißt respektvoll. Nicht verachtend oder herablassend. Wisst ihr, manchmal ist mir schon so gegangen, dass ich bei Geschwistern im Herrn, wenn die mit mir diskutiert haben oder gesprochen haben, ich weiß, da ging es einmal um die Gabe, in Zungen zu reden. und das habe ich nicht. Aber ich habe gemerkt, die andere Person denkt jetzt von mir, ich bin minderwertig. Ich bin ein minderwertiger Nachfolger Jesu. Und ich habe mich irgendwie wie so ein bisschen, okay, die Person schaut jetzt auf mich herab. Und wenn das die andere Person spürt, da schnürt es dir was ab. Und ich glaube, dann ist es schwierig, dass die andere Person offen ist für deine Botschaft, wenn sie merkt, du bist nicht respektvoll, sondern eher herablassend. Du denkst, du bist was Besseres. Also, wie, ich möchte uns ans Herz legen, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Aber es steht eben auch da, rechnet damit, dass es nachher üble Nachrede gibt, dass man über euch schwätzt, dass man Gerüchte verbreitet. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn da drin steht, dass andere dann über uns reden und sogar die Unwahrheit reden, dann soll das bitte, bitte nicht ein Grund sein, dass wir es nicht machen, sondern das soll im Gegenteil uns darauf vorbereiten, rechne einfach damit, dass Gegenwind kommt. Und denk nicht, es wird der andere sagen, prima, danke, dass du mir das gesagt hast, ich möchte auch Jesus nachfolgen, sondern dass wir damit rechnen, hey, da kommt eventuell auch Gegenwind. Also, ansprechend, bereit, christusorientiert ist mein C. Und da bewege ich mich jetzt in den Versen 18 bis 22 und möchte euch sagen, was mir da wichtig ist. Es ist mir wichtig, bei dem Wort Christus orientiert, dass wir uns an seinem Wort und an seinem Handeln ausrichten, dass das unser Maßstab ist. Und da gehört auch dazu, dass wir seinen Worten, seinen Verheißungen glauben und vertrauen, dass sie wahr sind. Und da dürfen wir auch von ihm lernen. Und da steht als allererstes, dass Christus gelitten hat, um andere zu retten, der Gerechte für die Ungerechten. Und dieses Bild steht einfach auch, dass es manchmal für uns auch ein Stück weit an Leiden gibt, um was Gutes auch hervorzubringen. Der Gerechte für die Ungerechten. Und ich sage es an der Stelle nochmal, Leiden um der Botschaft willen, Leiden um Gottes Gerechtigkeit willen. Ich spreche in dem Fall nicht von anderen Leiden, wo wir gar nicht wissen, warum das jetzt kommt. Aber wenn wir das zurückführen auf das Zeugnis, die Botschaft von Jesus, dass dadurch das Leiden kommt, dann gilt es, was hier steht. Also, Christus als Beispiel, aber wichtig ist mir, Christus ist auferstanden. Christus hat auch uns, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir seine Nachfolger sind, ewiges Leben gegeben. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben. Er hat uns lebendig gemacht. Und jetzt bitte ich die Bibelfesten unter euch, mir das nachzusehen, dass ich über die Verse 19 bis 20 jetzt nichts sagen möchte, weil ich finde, da müsstet ihr mir mehr Zeit geben. Das wird ganz unterschiedlich ausgelegt. Ich habe mindestens 3 unterschiedliche Auslegungen gefunden und ich finde es sehr herausfordernd, das in ein paar Minuten mit euch durchzugehen. Deshalb ist mir an der Stelle nur wichtig, dass uns ganz neu bewusst wird, dass wir dankbar sind, dass die Rettung in Jesus liegt. Und dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns lebendige Hoffnung gegeben hat, auf die wir uns verlassen dürfen und uns eben gerettet hat. Im Vers 22 kommt es nochmal ganz klar zum Ausdruck, Christus ist Sieger. Er ist zur Rechten Gottes. Und da steht, alles ist ihm unterworfen. Engel, Mächte, Kräfte. Und da ist mir gleich eingefallen, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist der Punkt. Jesus ist Sieger. Das dürfen wir mitnehmen, wenn wir Christus orientiert sind. Lass uns daran festhalten, Christus ist Sieger. Das ist nicht irgendwann mal weit weg, sondern er ist. Und das darf sich in unserem Leben auswirken. Und jetzt möchte ich auf die Zielgerade kommen und ich möchte es jetzt nochmal auflösen, dass ihr keine Sorge oder Bedenken habt vor der langen Liste, die ich euch vorher mitgegeben habe. Ich möchte bei Christus orientiert einfach nochmal den Punkt machen, Christus in uns. Und ich möchte uns die Verse aus dem Kolosser 1 ab Vers 27 lesen. Und ich habe da mal eine andere Übersetzung gewählt. Ihr dürft vergleichen, wie es bei euch steht. Aber der Kern, der Inhalt, die Aussage, die steht und die ist mir wichtig. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie in aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Und der nächste Vers, der bedeutet mir sehr viel. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Und seht ihr, das ist der Punkt von all den Erinnerungen, von all den langen Listen, wo wir manchmal versagen, wo wir manchmal vielleicht verzweifeln, dass keine Veränderung vielleicht so sichtbar ist, aber genau dadurch ist es möglich. Weil Christus in uns lebt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn er Herr in unserem Leben ist und weil sein Geist uns verändern kann, verändern möchte. Und so möchte ich euch die drei Buchstaben nochmal mitgeben. ABC, ansprechend, bereit, Christus orientiert. So möchte ich in die kommenden Tage und die kommende Woche gehen. Und ja, ich möchte in der Gewissheit gehen, dass sein Geist die Kraft in mir ist, die in mir wirkt, aber auch durch mich wirkt. Und ihr kennt es, manchmal sagen Prediger auch, dass er in mir, durch mich und trotz mir wirkt. Und darauf möchte ich mich verlassen und ich wünsche euch, dass das für euch auch gilt, dass ihr dazu Ja und Amen sagen könnt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Verse im ersten Petrusbrief. Ich danke dir für die lange Liste, die uns vielleicht an so manches erinnert hat, was dir wichtig ist im Miteinander und was dir wichtig ist, wenn wir von dir reden. Und wir sind unfähig, wir sind schwach. Aber wir freuen uns riesig, dass heute Pfingsten ist, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass ja dein Geist auf die Erde kam, dass dein Geist in die Herzen aller ja eingezogen ist, die ihm nachfolgen. Und dass er derjenige ist, der wirkt. Und ja, himmlischer Vater, dass du derjenige bist, der Frucht wachsen lässt, ewigkeitsrelevante Frucht, was wirklich ewig hält. Und so danke ich dir einfach nochmal von Herzen, dass wir auf dein Wirken vertrauen dürfen. Ab jetzt. Amen.